Das heißt, ich werde jetzt versuchen, in der nächsten Stunde grob zu umreißen, wie man Buffer-Overflow-Attacken implementiert, wobei ich nur den C-Teil beschreiben werde. Das heißt, ich werde nicht darauf eingehen, wie man die Assembler-Shell-Escape-Code direkt programmiert. Da gibt es aber sowieso im Internet auch genug Quellen. Ich werde vielleicht, wenn die Zeit ist, kurz dazu was zeigen. Der Grund, warum ich das mache, das möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, ist der, dass man immer wieder von Herstellern von Software hört, in irgendwelchen Reports, ja, da war ein Bug drinnen und der ist theoretisch angreifbar. Und dieses theoretisch angreifbar heißt im Grunde nur, dass noch niemand die Zeit gefunden hat, dazu wirklich etwas zu programmieren, das dann vollautomatisch diesen Bug eben ausnutzt und dort eine Root-Shell oder was auch immer öffnet. Und in Wahrheit, wenn man in etwa weiß, wie dieser Bug funktioniert, ist es sehr, sehr einfach, so einen Exploit zu schreiben. Und wie genau das geht, das möchte ich eben jetzt erklären. Der Laptop ist ein bisschen langsam. Normalerweise rennt da kein X drauf, aber ich habe leider keinen anderen. Ah, so. Also, wir fangen hier an bei Adam und Eva. Wenn ich ein Programm habe, das auf meinem System läuft, dann hat das eben einen virtuellen Speicher. Wir haben hier oben eben die niedrigen Speicheradressen und hier die hohen Speicheradressen. Jetzt ist es so, dass zunächst der Programmcode, das ist meistens genannt Text, am Anfang hier steht, der ist in der Größe unveränderlich. Und dann haben wir hier eben zwei Bereiche, nämlich den Datenbereich, dort liegt auch der Heap, und den Stack. Und die beiden sind in der Größe veränderlich, das heißt, die Zone hier in der Mitte ist quasi anfangs unbelegt. Wenn man dann am Heap Speicher reserviert, das ist in C eben mit malloc und free, dann wächst eben der Bereich hier zu den hohen Adressen. Und wenn man am Stack Daten belegt, also zum Beispiel, weil eine Funktion aufgerufen wird und diese Funktion lokale Variablen hat, dann wächst der Stack von den hohen Adressen zu den niedrigen Adressen auf Intel. Also das sollte vielleicht dazu sagen, was ich jetzt hier zeige, ist mal mit diesen Beispielen auf Intel zugeschnitten. Geht natürlich auch auf vielen, vielen anderen Plattformen. Komplizierter wird es zum Beispiel, wenn der Stack nicht von oben nach unten wächst, sondern von unten nach oben. Dann wird es sogar sehr kompliziert, einen Buffer-Overflow zu implementieren. Ich habe keine anderen Maschinen jetzt hier, also zeige ich mal nur auf Intel. Dass dieser Stack von einem hohen... Also, der Begriff Dialekt ist dehnbar. besser so? Wunderbar. Die Tatsache, dass jetzt dieser Stack von den hohen Adressen zu den niedrigen Adressen wächst, ist eigentlich erst das, was es uns ermöglicht, sehr einfach Buffer-Overflow-Attacken zu schreiben. Wir schauen uns jetzt an, eine Funktion wird aufgerufen. Und das ist ein Teil hier von diesem Stack. Dann wird zunächst auf den Stack die Return-Adresse geschrieben, also die Speicheradresse, an der das Programm weiterarbeiten soll, wenn diese Funktion beendet wird. In eine niedrigere Speicheradresse, weil dieser Stack ja von oben nach unten wächst, kommt dann so ein Stack-Frame-Pointer, was das ist, schauen wir uns gleich an. Und dann kommen eben die Variablen, die diese Funktion verwendet. Und irgendwo drin auch so ein Buffer. Und wenn wir jetzt anfangen, in diesen Buffer Daten zu schreiben, fangen wir hier oben an, wir schreiben, schreiben, schreiben. Und irgendwann ist der Buffer zu Ende. Und wenn wir aber hier nicht aufhören zum Schreiben, überschreiben wir zunächst die anderen Variablen, die noch drin stehen, dann ein Stack Frame Pointer und dann die Return Adresse. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier in diesen Buffer meinen eigenen Assembler Code hineinschreiben, mein eigenes Programm. Und dann überschreibe ich hier die Return Adresse mit der Adresse von dem Buffer hier oben. Sprich, wenn diese Funktion dann fertig ist mit der Ausführung und wieder dorthin zurückspringen will, wo sie eigentlich angefangen hat, springt sie in Wirklichkeit in diesen Buffer hinein, auf den Code, den wir gerade dort abgelegt haben, und führt den aus. Das ist de facto das Standardschema einer Buffer-Overflow-Attacke. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, Buffer-Overflow-Attacken sind immer dann, wenn ein Buffer überläuft, nur 99% der Buffer-Overflow-Attacken schauen genau so aus. Dieser Stack-Frame-Pointer hier ist folgendes. Wenn ich jetzt meine CPU anhabe, und die hat eben gewisse Register, dann gibt es ein Register unter Intel, heißt das EBP. Das ist ein Pointer, ein Zeiger, der auf den Anfang des aktuellen Stackframes zeigt. Das heißt, für diese Funktion zeigt dann der Pointer auf die erste Variable. Und wenn die Funktion jetzt mit ihren Variablen arbeitet, tut sie das immer relativ zu diesem Pointer. Also sie sagt, der Wert dieses Pointers minus 4 Byte, dort liegt meine Variable xy. Wenn jetzt eine andere Funktion aufgerufen wird, legt die eben nicht nur die Return-Adresse auf dem Stack ab, sondern auch den alten Stack-Frame-Pointer, damit sie den wieder restaurieren kann, wenn sie mit der Funktion fertig ist und die darüberliegende Funktion wieder weiterrennt. So, jetzt wird es ein bisschen überladen. Kann man das hinten noch halbwegs lesen? Besser? Gut, also wir haben unser PROC1.A. Das ist jetzt ein Programm, bei dem eine solche Buffer-Overflow-Attacke möglich ist. Wir haben hier unsere Main-Funktion, die ruft eben die Funktion auf CrackMe. CrackMe hat hier einen Buffer, der ist 500 Bytes lang, und einen Counter und liest jetzt in dieser Schleife so lange in diesen Buffer Characters, Bytes hinein, bis das End of File erreicht ist. Ohne darauf zu achten, ob jetzt dieser Buffer eigentlich noch groß genug ist, um all diese Daten zu halten. Das heißt, wenn ich da zu viel reinschreibe, dann überschreibe ich meinen Stackframe-Pointer und meine Return-Adresse. Im Normalfall, wenn ich da irgendeinen Garbage hineinschreibe, führt das dazu, dass das Programm mit einem Segfault abstürzt, weil ja, wenn die Funktion hier fertig ist, er dann irgendwo hinspringen möchte, halt was immer ich hineingeschrieben habe, und das ist dann mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eine Memory-Page, die noch es gar nicht im virtuellen Speicher dieses Adresses gibt, und damit ist es eine Segmentation-Fault. Wenn ich jetzt genau weiß, was ich mache, kann ich natürlich stattdessen auch hergehen und hier gezielt Daten hineinschreiben. So da. Das hier ist die disassemblierte Main-Funktion von diesem PROC1.A. Wenn wir hier im PROC1 Main schauen, sehen wir hier zwei Printfs. Das Printf Hello World, dann ein Return und dann Hack the Planet. Dieses Printf Hack the Planet dürfte eigentlich nie erreicht werden, weil ja das Return davor steht. Das hier ist das Return in unserem ursprünglichen C-Programm. Und ab dieser Adresse hier beginnen dann die Assembler-Befehle, die unseren Printf Hack the Planet ausgeben. Das heißt, wenn ich jetzt den Buffer-Input hier überschreibe, kann ich theoretisch einfach in die Return-Adresse einen anderen Wert eintragen, nämlich den von printf hack the planet anstelle von der Speicheradresse, wo Return steht, und dann sollte er statt Hello World hack the planet ausgeben. Dafür haben wir mein PROC1b. Das macht eben nichts anderes hier, als zuerst einen 504 Byte großen Buffer auszugeben. 500 Byte ist der Input-Buffer hier, dann nochmal 4 Byte der Stack-Frame-Pointer und dann die nächsten 4 Byte sind eben die Return-Adresse und die überschreiben wir mit diesem fixen Wert hier. So, PROC1A läuft, wir haben diese Eingabeschleife, wir können irgendein Blödsinn eingeben, drücken wir jetzt Ctrl-D für End of File, bekommen wir Hello World. Rufen wir das Ganze in einer Pipe mit PROC1B auf, haben wir eben genau das, dass wir diesen Buffer überschreiben und an die richtige Adresse, die richtige Stelle die falsche Return-Adresse schreiben und dann gibt er eben aus statt Hello World Hack the Planet. Gleich danach gibt es ein Segmentation-Fault, weil wir ja den Stack-Frame-Pointer mit einem Null überschrieben haben. Das heißt, wer dann nach dem Printf versucht hat, eigene Variablen in der Main-Funktion zu verwalten, wieder in die übergeordnete Funktion, die über Main steht, zurückzuspringen, hat er dann nur noch Informationen gefunden, mit denen er nicht mehr arbeiten kann und das Programm ist abgestürzt. Zuvor haben wir aber die Ausführung des Programms beeinflusst, indem wir eben das Return quasi übersprungen haben. Ich musste nur selber stehen, was da drauf steht. Eine sehr häufige Fehlerquelle quasi bei der Programmierung, die dazu führt, dass man einen Buffer-Overflow in einem Programm machen kann, sind Funktionen wie getS, denen ich irgendeinen Buffer übergebe und denen nicht sage, wie groß sie sind. getS liest jetzt eben eine Zeile von der Eingabe und schreibt das, was ich eingebe, in die Variable Input in dem Fall hier, überprüft dabei aber nicht, ob das alles reinpasst, getS kann zu diesem Zeitpunkt ja auch gar nicht wissen, ob das reinpasst, weil wir übergeben getS ja nicht die Größe der Variable Input. Das heißt, auch hier können wir jetzt einen Buffer-Overflow machen. Diesmal machen wir aber einen richtigen Buffer-Overflow. Das heißt, wir schreiben unseren eigenen Code auf den Stack und schreiben dann in die Return-Adresse von dem Ganzen die Speicheradresse von unserem Code, den wir auf den Stack abgelegt haben. Dabei öffnen sich dann einige Probleme, die wir uns jetzt anschauen werden. Das erste Problem ist, dass ich diese Speicheradresse im Normalfall gar nicht weiß, weil dieser Stack dynamisch wächst. Das zweite Problem ist, dass ich oft auch nicht weiß, wenn ich den Source Code zu einem Programm habe, wie groß der Buffer ist, den ich exploiten möchte. Beide schauen wir uns im nächsten Slide an. Jetzt begnügen wir uns einfach mal mit dem hier. Das Exploit dazu, das passende, ist dieses Programm PROC2B. Geht das noch zum Lesen? PROC2B. Man sieht, die ist nicht sonderlich groß, ist bereits der komplette Exploit für so etwas. Hier oben habe ich jetzt meinen Shellcode. Das ist quasi der Assembler-Code, den ich auf den Stack hinaufschreibe und dort ausführen möchte. Dieser Shellcode hier macht nichts anderes als ein Exec auf das Programm bin-sh, was eben dann dazu führt, dass die Ausführung des laufenden Programms beendet wird und stattdessen eine Shell geöffnet wird. Das restliche Programm hier gibt zunächst aufgrund seiner Parameterliste eine gewisse Anzahl von NOPs aus, das ist hexadezimal 9,0 auf Intel. Das heißt, wir haben dann einen Bereich auf dem Stack, der nur NOPs beinhaltet, und es ist völlig egal, wo wir in diesen NOPs-Bereich hineinspringen. Nachher steht unser Shellcode, aber wir haben dann, sagen wir mal, 1000 NOPs, wenn es sich ausgeht, und dann habe ich einen Spielraum von plus minus 500 quasi für die Adresse, wo ich hineinspringe. Und damit ist es viel einfacher, diese Adresse zu erraten. Dann gebe ich diesen Shellcode aus und nachher wieder die Return-Adresse. Auch das nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft. Frei nach dem Motto, irgendwo wird diese Return-Adresse schon auf dem Stack gespeichert sein und überschreiben wir dann einfach. Natürlich muss man hier auch ein bisschen mit Gefühl arbeiten, damit man nicht zu viel oder zu wenig schreibt, aber das erleichtert es bereits, diese Zahlen hier zu ermitteln, weil man eben nur grobe Werte braucht und nicht genaue Werte. Nachher geben wir eine ganze Reihe von Newlines aus. Da ist das Comment falsch. 0a-hex ist Newline. Um ein Buffering der Standard I.O. Teil von libc zu überlisten. Nicht in dem Fall, in einer Pipe oder sonst wie hier dieses getS aufrufe, versucht gleich Standard I.O. so viel zu lesen wie nur möglich und buffert dabei unglaublich. Und wenn ich dann einfach ein Shell-Kommando nachschmeiße, wird das von diesem Buffer zuvor gelesen, noch bevor ich die Shell starte, und die Shell bekommt dann gar nichts mehr. Das heißt, ich gebe eine entsprechende Anzahl von Newlines aus, da kann ich rück 5000 auch ausgeben, und erst nachher dann das Shell-Kommando, das ich eigentlich ausführen möchte. Und das bekommt dann diese geexekte Shell. Sollte dann ungefähr so funktionieren. So, zunächst das Programm Standalone ohne unseren Exploit. Wartet eben auf eine Eingabe, wir drücken Enter, es kommt Hello World. Das ist nicht der gewünschte Effekt. Das ist ja schon eher so. Also dieses PROC2B kann man fast schon als generisches Tool für Exploits verwenden. Bekommt dann eben hier einige Parameter. Das erste ist, wie viele NOPs ich ausgeben möchte vor einem Shellcode. Dann durch 4, also nicht ganz, durch 4. Das ist eine alte Version von einem Programm, die in der Folie drinnen ist, in dem C-Programm da drinnen, dividiert er den Wert, den ich übergebe, durch 4, weil ich ja immer in ganzen Wörtern, sprich 4 Byte-Blöcken schreibe. Das heißt, diese Parameterliste würde natürlich nicht so gehen. Ich glaube, ich muss nachher die Folien nochmal updaten und nochmal auf den Webserver stellen. Das bin nicht ich. Ja, der zweite Parameter ist dann die Anzahl der wie oft ich die Return-Adresse übergeben möchte, ebenfalls natürlich durch 4. Wie viele Bytes ich dann nachher noch ausgeben möchte, also wie viele Newlines, um diese eventuellen Caches zu überlisten. Und dann die Adresse, wo mein Exploit-Code startet, habe ich hier aufgeteilt in 2 Teile. Das ist im Grunde nur, weil ich ein fauler Mensch bin. Stack Start ist im Normalfall der Stack Frame Pointer, also wo der Stack Frame anfängt von meiner Funktion. Und mit Stack Offset sage ich dann, wo das liegt. In dem Fall wäre das eben hier Stack Start diese Adresse. Das kann man mit dem Knotdebugger herausfinden. Das zeige ich gleich nach, wie das geht. Und da das die einzige Variable ist und die ist 500 Byte, ziehe ich davon eben 500 Byte ab und dann bin ich an der Adresse, wo das eigentlich startet. Also eigentlich 400, damit ich auf der sicheren Seite bin. Ja, und dann eben das Kommando, das er noch ausgeben soll, nach allen Newlines, in dem Fall eben ein Newname und dann bekomme ich statt Hello World diese Ausgabe hier. Ja, dieser Punkt ist natürlich noch wichtig. Dieser Shellcode, den wir da drauf spielen, darf jetzt natürlich keine Bytes beinhalten, die die lesende Funktion in dem zu exploiteten Programm zum Abbrechen bringt. Also, wenn zum Beispiel dieses GetS bei einem Newline abbricht, dann darf das Newline-Character, hexadezimal 0a, eben nirgends in diesem Assembler-Code vorkommen. Was zum Teil eine ziemliche Rumbastlerei ist, weil man dann oft auch selbst modifizierenden Code schreiben muss, damit das überhaupt funktioniert. DWM Rules. Okay, schauen wir uns mal das mal an, wie man rausfinden kann, wie diese Startadresse, dieser Stack Frame Pointer eigentlich genau lautet. Das ist relativ einfach, wenn ich jetzt die Sourcen und ein Binary mit Debug-Symbolen von diesem Programm habe. Dann brauche ich das wirklich nur mit Debug-Symbolen kompilieren. Ich weise zum Beispiel die Funktion, die das Ganze aufruft, heißt crackme. Ich sage beim GDB break crackme, dann ein run, so wie in die Funktion crackme hineinsteigt, bricht er ab und dann kann ich im GDB mir eben den Wert von EBP, das ist eben dieser Stack Frame Pointer, ausgeben, dann sehe ich, das ist das da. Und wenn ich dann EBP minus die Adresse von Input nehme, dann habe ich auch das andere, nämlich 500 in diesem Fall. Und dann kann ich genauso wie vorhin eben mit diesen Werten das Ganze aufrufen. Ein bisschen aufwendiger ist das Ganze, wenn ich weder Sourcen noch ein Binary mit Debug-Symbolen habe, sondern zum Beispiel nur ein Binary ohne Debug-Symbole oder noch blöder, gar kein Binary, sondern eben nur weiß, da gibt es einen Server irgendwo und wenn ich da auf einem Port zu viel eingebe, dann schmiert mir der Server ab und ich bekomme nicht das zurück, was ich zurückbekommen sollte. In dem Fall bleibt mir de facto nur übrig, auszuprobieren. Ich schicke mal so viel, nein, läuft noch. Ich schicke ein bisschen mehr, nein, läuft noch. Bis ich eben rausfinde, wo ist diese Grenze, ab wie viel Byte läuft das Ding nicht mehr, dann weiß ich die Größe des Buffers oder genau genommen den Unterschied im Speicher zwischen der Startadresse des Buffers und der Return-Adresse der Funktion. Im Fall von PROC 2a, sehe ich eben bei 496 Byte zum Beispiel geht noch alles ganz gut. Bei 500 Byte bekomme ich schon mal ein Segmentation Fault, aber er gibt noch immer Hello World aus. Und bei 504 Byte, also ein Word mehr, bekomme ich nicht mehr Hello World. Das hier ist genau diese magische Grenze. Hier oben überschreibt er nur den Stack Frame Pointer, das heißt, die Funktion selber kehrt noch zurück, die darüberliegende Funktion kann weiterarbeiten, aber so wie die darüberliegende Funktion versucht, auf eigene Variablen zuzugreifen, oder die darüberliegende Funktion versucht zurückzukehren, stürzt er ab mit einem Segmentation Fault, und hier bekomme ich das Segmentation Fault gleich, weil nicht einmal die Return-Adresse in dem lokalen Stack Frame von der Funktion noch stimmt. Das ist der einfachere Teil sozusagen. Jetzt weiß ich, wie groß der Buffer ist. Ich weiß aber immer noch nicht die Startadresse von dem Ganzen am Stack. In der Praxis ist es so, dass nicht sehr viel Unterschied ist zwischen der Startadresse am Stack von der Main-Funktion, vom Stackframe der Main-Funktion und dem Stackframe in dem jetzt die Exploitable-Funktion ist. Wenn man mal so ein Programm hernimmt, ein x-beliebiges Programm, und im GDB anschaut, da hat man ganz selten eine Verschachtelungstiefe von Funktionen, die höher ist als vielleicht 10 oder 20 Funktionen, außer ich habe irgendwelche ganz komplexe rekursive Aufrufe. Das heißt, ich kann einfach sowas machen wie hier. Ich erstelle ein File dummy.c auf der Plattform, auf der dieses zu exploitende Programm rennt, kompiliere das, gehe mit GDB rein, sage break make, run. Er bricht natürlich sofort ab, weil er eben gleich am Anfang der Main-Funktion das Break hat. Und dann schaue ich mir mal an, wie hoch der Wert von EBP für diese Funktion hier ist. In dem Fall eben ist das jener Hexadezimalcode hier. Und dann probiere ich es eben einfach mal mit dieser Adresse. Und wenn das nicht geht, dann zähle ich eben schrittweise rauf. Und hier habe ich ein bisschen Spielraum, weil ja die Anzahl der Nops, die ich schicke, erfordern, dass ich genau auf meine Startadresse sticke. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Nops von meinem Code habe, dann kann ich das hier in 100er Schritten inkrementieren. Und dann brauche ich nur 10 Versuche für 1 Kilobyte Daten am Stack. Und so viel habe ich sogar nur in den seltensten Fällen. Wenn der Buffer größer ist, meistens ist er größer als nur 100, meistens ist er größere Lesebuffer mit 1 Kilobyte, 2 Kilobyte oder sogar noch größer, dann brauche ich noch viel weniger Versuche. In dem Fall hier ist das Programm so einfach, dass ich nur noch mit dem gleichen Aufruf, nur mit dieser geringfügig veränderten Offset-Adresse genau das gleiche erreiche, nämlich dass er auch gleich hier abbricht. Bei komplexeren Programmen müsste man halt dann mehrmals probieren, bis das passiert, was man haben möchte. So, bevor wir zum Beispiel kommen, wie das dann ausschaut mit einem richtigen Programm und nicht sowas hier, ein quasi eingeschobenes Thema, nämlich die Quick and Dirty Protection against Buffer Overflow Attacks. Da gibt es zwei relativ bekannte Mechanismen. Das eine ist LibSafe. LibSafe ist eine LD Preload Library. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist. Ich kann bei 11 Binaries und bei 11 Libraries eine sogenannte Preload Library definieren. Das heißt, die wird vor dem eigentlichen Libraries und vor dem Programm sogar geladen und kann dann Funktionen der C-Library überschreiben. Genau das macht diese libsafe. Ich setze die Environment-Variable ld_preload auf den Pfad des Library-Files und dann werden diese Funktionen hier nicht mehr aus der glibc ausgeführt, sondern es werden die Ersatzfunktionen in libsafe verwendet. Und diese Ersatzfunktionen in libsafe verwendet jetzt einen kleinen Hack. Ich kann über diesen Stack-Frame-Pointer, der ja immer in meiner Funktion am Stack steht, ja auch auf den darüberliegenden Stack-Frame-Pointer kommen, weil der zeigt ja genau dorthin auf dem Stack, wo der steht, und wieder zum darüberliegenden und so weiter. Das heißt, ich kann in einer Funktion analysieren, wo die Stack-Frames aller darüberliegenden Funktionen aufhören und anfangen. Und diese libsafe-Funktionen hier, die eben so Sachen beinhalten wie getS, dem ich nicht übergeben kann, wie groß eigentlich der Buffer ist, den er da reinschreibt. Für diese Funktionen checken die jetzt von selber, wo hört denn das Stackframe auf, in dem diese Variable drinnen liegt, und weigern sich weiter zu schreiben, als dieser Stackframe groß ist. Das heißt, man kann dann natürlich nach wie vor alle anderen Variablen überschreiben, die zwischen dieser Variablen und dem Stackframe-Pointer auf dem Stack liegen, aber ich kann nicht den Stackframe-Pointer oder die Return-Adresse verändern. Das sieht dann einfach so aus, dass in diesem einfachen Fall von PROC2B er genau das macht, was er vorher macht, weil er automatisch dort zu lesen aufhört, wo das Stackframe zu Ende ist. Man kann libsafe auch so umkonfigurieren, dass das Programm zum Beispiel abbricht und eine Mail verschickt und dergleichen. Das Ganze funktioniert natürlich nicht bei Programmen, die exploitable sind, aber keine dieser gefährlichen Funktionen hier verwenden, sondern stattdessen eigene Funktionen, wie unser erstes Programm PROC1A. Hier kann ich ld-preload auf libsafe setzen und trotzdem bekomme ich immer noch hack the planet, weil ja hier eine eigene Eingabeschleife verwendet wird und nicht die Funktion der glibc. Der zweite Quick-and-Dirty-Fix gegen Buffer-Overflow-Attacken ist GCC Stack Smashing Protector. Das ist sozusagen der Nachfolger vom StackGuard-Compiler, wenn man das was sagt. Das ist jetzt eine Veränderung im C-Compiler, die noch vor den Variablen der Funktion, aber nach dem Stack Frame Pointer noch ein zusätzliches Wort am Stack abspeichert. Und bevor die Funktion zurückkehrt, überprüft das ausgeführte Programm noch einmal, ob in dieser Variable wirklich das gleiche drinnen steht, wie am Anfang vom Aufruf drinnen stand. Wenn jetzt natürlich irgendeine Buffer-Overflow-Attacke da hinein will und das Gesamte überschreibt, dann hat sich auch diese Variable geändert und damit ist diese Buffer-Overflow-Attacke erkannt und in dem Fall hier verursacht das eine solche Meldung. Dieses Token, das da abgelegt wird auf dem Stack, wird entweder aus einer Zufallszahl generiert, die aus defRandom gelesen wird, und wenn defRandom nicht da ist, dann wird das Wort 00 Cartridge Linefeed und 255 verwendet, weil diese drei Zeichen 0, Newline und 255 die meisten Einlesefunktionen dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören. Das heißt, möchte ich jetzt hier diesen Stack überschreiben, dann müsste ich einen Weg finden, genau diese Zahlen ja noch einmal hineinzuschreiben, damit Stacker glaubt, alles in Ordnung. Also Stack Smash Protector in dem Fall, glaubt, alles sei in Ordnung. Und genau das kann ich aber nicht hineinschreiben, weil so wie ich eines dieser Zeichen sende, bricht das lesende Programm ja mit dem Lesen ab und das Ganze ist mehr oder weniger sicher. Ja, wichtige Bemerkung. Das Ganze ist natürlich kein Ersatz zum Schreiben von sauberen Programmen oder zum Beheben von Buffer Overflow Vulnerables. Aber es ist zumindest ein bisschen mehr Schutz. In der Praxis schaut es so aus, dass in den Fällen, in denen man nachher vor hinein kann, nachher vor eine Buffer-Overflow-Attacke ausnutzen kann, das erheblich schwieriger ist, als ohne diesen Stack-Guard oder Stack-Protector. Damit kann das im Zweifelsfall nicht schaden, so etwas zu verwenden. LibSafe vielleicht nur so als Randbemerkung, bringt einige Programme zum Absturz. NVI zum Beispiel funktioniert nicht mit LibSafe, weil NVI selber einige sehr obstruse Sachen mit Pointern macht und dann ist LibSafe sehr verwirrt dadurch und glaubt ständig, es bricht jemand ein. Gut, sehen wir uns jetzt ein mehr oder weniger realistisches Beispiel an. Vielleicht kennt es wer MicroHTTPD, das ist ein kleiner HTTPD-Server, der etwa 200 Zeilen C-Code hat. Der verwendet zum Einlesen fgets und ich habe einfach nur dieses fgets im Source Code durch ein gets ersetzt, wodurch das jetzt ein typisches vulnerable Programm wäre. Okay, passt nicht alles drauf. Ich verwende hier jetzt das Programm netcat, das kennen sicher die meisten. Das ist ein ganz nettes Tool zum Arbeiten mit Netzwerkverbindungen in der Shell. Verbindet mir einfach die Eingabe des Programms mit dem Remote Network Socket und was der Remote Network Socket ausgibt, gibt dieses Programm wieder als Ausgabe aus. Und wir schauen jetzt mal einfach hier mit printf calls, wie groß denn dieser Eingabebuffer ist. So, da kommt noch was. Bei 10.000 kommt auch noch was. Da kommt nichts mehr. So, also wir wissen ungefähr so bei 10.110, 10.120 hört dieser Buffer auf. So, mit dieser Erkenntnis reicher können wir gleich mal probieren mit unserem PROC 2b, einfach mit anderen Parametern, diesen Buffer zu exploiten. So, was habe ich hier gemacht? Ich sage einfach 5000 NOPs, 6000 mal nach meiner Return-Adresse, damit liegt dann der Escape-Code schön in der Mitte. Ja, 5000 solche Fillbytes. Wir fangen an mit der Startadresse von Main auf dieser Architektur, weil wir wissen ja nicht, wie die Funktionstiefe ausschaut. Wir tun einfach mal rumbasteln und sagen jetzt mal 8000. Das Programm, das wir aufführen, ist Echo Root Doppelpunkt, gepiped noch CR-Passwort eben den Parameter -e. Das ist ein Shell-Kommando, das das Root-Passwort löscht. Und damit sollte man dann ohne Root-Passwort einloggen können. Das Ganze pipen wir durch netcat localhost 80. Hat offenbar nicht funktioniert. So, das ist so das letzte, der letzte Kniff noch. Das Problem bei dem Daemon ist nämlich hier, dass die Ausgabe dieser HTML-Seiten in der gleichen Funktion passiert, in der auch das Einlesen des Buffers geschieht. Das heißt, bei unserem Herumprobieren haben wir den Buffer längst schon vollgefüllt und der Zeitpunkt, wo wir dann keine Ausgabe mehr bekamen, war nicht mehr der Punkt, wo wir den Buffer gefüllt haben und den Return-Adresse überschrieben haben, sondern war bereits der Punkt, mit dem wir über das Ende des Stacks hinausgeschrieben haben und damit eine Segmentation-Fault diese Funktion gleich da zum Abstoßen gebracht hat. Das ist jetzt auf der einen Seite blöd, weil wir wissen jetzt nicht, wie groß der Buffer ist. Auf der anderen Seite ist es nicht so schlimm, weil wir haben jetzt eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wo auf dem Stack eigentlich dieser Buffer liegt. Oder besser die Startadresse unseres Programmes. Damit sind wir so etwas wie hier Main-Funktion 8000 ziemlich gut, weil überhalb der Main-Funktion gibt es gerade mal noch ein paar hundert Byte im Stack und dann ist das Stack schon zu Ende. Das heißt, es sollte jetzt einfach ausreichen, hier ein bisschen weniger zu schreiben. Dann überschreiben wir nämlich auf jeden Fall den Buffer und hören einfach kurz vor dem Ende des Stacks auf, sodass die Lesefunktion noch kein Segmentation-Fault verursacht, sondern erst die Return-Funktion der Funktion, wo eben diese Ausgabe und das Lesen gleichzeitig passiert. Sagen wir zum Beispiel statt 6000, 5000, damit sind wir leicht unterhalb dieser Grenze, die wir eben vorher gesehen haben für das Abstürzen des Programms und nicht mehr Ausgabe generieren. Can't pass request, welche Überraschung. Und wir sind rot. Gut, damit sind wir eigentlich schon fast am Ende. Zunächst auf die wichtigste Literatur zu diesem Thema hingewiesen. FRAG 49, Artikel 14 ist Smashing the Stack for Fun and Profit. Das ist quasi die Referenz, wenn es um Buffer-Overflow-Attacken gibt. Ein großer Vorteil bei diesem Dokument hier ist, dass wir quasi am Ende, sozusagen im Anhang, hier am Ende haben wir solche Shellcodes, die ich brauche, um wo einzubrechen, für so ziemlich alle gängigen CPU- und Betriebssystemplattformen der Reihe nach aufgelistet und ich brauche die nur noch einsetzen. Das ist in der Tat sehr praktisch. Wenn ich das nicht habe, gab es dann ein bisschen jünger, FRAG 57, diesen interessanten Artikel, Writing ER32 Alphanumeric Shellcodes. Also ich habe vorher gesagt, es ist wichtig, dass da keine Nullen vorkommen, keine Newlines, weil das so Abbruchdinger sind. Jetzt gibt es aber zum Beispiel recht gute Firewalls, die bei HTTP sagen, ich lasse nur gewisse Zeichen in einer URL drinnen stehen, wenn was anderes im HTTP-Request drinnen steht, wie ein Bell-Character oder was auch immer, dann ist das nicht mehr okay und ich lasse es nicht mehr durch. Das Einzige, was damit Garantie noch durchgeht, ist ein Shellcode, der ausschließlich aus alphanumerischen Bytes besteht, also die ASCII-Repräsentationen für Ziffernzeichen, Klein- und Großbuchstaben. Und das beschäftigt sich eben explizit damit, wie man sowas schreibt. Das Ganze ist relativ umständlich. Man sieht das hier, weil ich habe jetzt nicht unbedingt diese Vielzahl von Buchstaben als verschiedene Kommandos, sondern ich habe zum Beispiel nur hier Inkrement und Dekrement und dann ist gleich wieder ganz Platz weg, Push und Pop brauche ich eigentlich fast überhaupt nicht bei sowas. Da bleibt dann recht wenig übrig, mit dem das dann geht. Auch noch interessant ist dieser Artikel hier, Bypassing Stack Guard and Stack Shield, der eben beschreibt, wie man Buffer-Overflow-Attacken implementiert, wenn der Stack non-executable ist. Das heißt, wenn ich nicht meinen Code einfach am Stack legen kann und dort ausführen, weil das würde mir zu einer Segmentation-Fault führen, dann sagt das Betriebssystem, du versuchst da eine Memory-Page auszuführen, die nicht executable ist. Das ist auch sehr interessant. Speziell hinweisen möchte ich noch, das ist jetzt hier nicht drin, auf einen eher witzigen Artikel in FRAG, der war glaube ich auch in FRAG 57, Writing Portable Shellcodes, quasi darüber, wie ich einen Shellcode schreibe, der auf mehreren Architekturen läuft. In dem Fall glaube ich war das MIPS und Spark. Das ist dann wirklich eine Wichserei, aber es ist ganz lustig. Wenn man jetzt solche Exploit-Codes, solche Shell-Codes selber schreiben möchte, habe ich hier noch was Kleines hineingepackt, was ganz praktisch ist. in diesen FRAC-Artikeln zum Schreiben von Shellcodes steht dann immer drinnen, man soll in den GNU-Debugger hineingehen und Byte für Byte diesen Shellcode quasi extrahieren. Das ist recht umständlich, vor allem dann, wenn man da viel herumbastelt, weil es da nicht geht und dann dort nicht geht. Darum habe ich dann kein Shell-Skript geschrieben, das dann auch auf dieser Website zum Runterladen ist. Da schreibe ich meinen Exploit einfach in so ein C-Programm hinein, definiere einen Exploit-Start und einen Exploit-End. Und dann kann dieser Shell-Skript dahinter alles machen, was GDB machen muss, um das in so einen String umzuwandeln, den man einfach einbinden kann. Das ist vielleicht noch so als kleine Hilfe, wenn man das selber machen möchte. Das ist natürlich ein Problem. Es ist erstaunlich, wenn man sich das mal anschaut, wie oft diese Werte den gleichen, also wie oft diese Variablen den gleichen Wert haben. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, eine SUSE Linux Standard Installation hat und da gibt es eben diese Standard Vorkomplette Binary und ich schicke diesem Webserver oder was auch immer genau einen String, dann ist exakt produzierbar, was wann im Stack welchen Wert hat und dann kann ich natürlich genau das auf den Stack reinschreiben, sodass nachher alles stimmt, nur nicht die Return-Adresse. Wenn ich das nicht habe, wird es dann eine große Rumbastlerei und oft auch ein langwieriges Versuchen, bis man irgendwelche Werte findet, die einmal funktionieren. Muss ich mal anschauen. Wenn du mir das nachher aufschreibst, bin ich sogar sehr dankbar. Weitere Fragen? Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Hacken.